Lesbian Gays.
Lesben, die auf Lesben starren.
Oder der Podcast zur queer-lesbischer Sichtbarkeit.
Mit Schnieke.
Und Julia. Herzlich willkommen zu unserer 14. Folge von The Lesbian Gays.
Ich finde es geil, dass du ein bisschen erschöpft lachst dabei.
Wir haben diesen Monat Felicia Ewert zu Gast. Felicia ist Autorin, Referentin und Podcasterin. Sie hat das Buch rausgebracht, Transfrau sein. Und auch gemeinsam mit Fabienne Sand und Laura Hoffmann das Buch Feminism is for Everyone. Und ihr kennt Felicia vielleicht auch in ihrem Podcast. Der heißt Unter anderen Umständen und den macht sie gemeinsam mit Sibel Schick.
Und wir sprechen gleich über Transfeindlichkeit in queer-feministischen Szenen. Also zum Beispiel TERFs, aber auch ein Cis-Feminismus, der vielleicht Trans-Lebensrealitäten einfach nicht so im Blick hat und so ein bisschen vergisst. Und auch, was es da vielleicht für Überschneidungen gibt mit einer queer-cis-lesbischen Community.
Genau, wir wünschen euch viel Spaß und Zuhören.
Viel Spaß! Hi Felicia, voll schön, dass du da bist. Wir freuen uns sehr.
Ja, wunderschön, dass ich dabei sein darf.
Na klar. Genau, wir starten wie immer damit, dass du dich kurz selbst vorstellen darfst und wenn du willst, sag gerne deinen Pronomen auch dazu.
Okay, mein Name ist Felicia Ewert, meine Pronomen sind sie und ihre. Ich bin Politikwissenschaftlerin, ich bin Autorin und politische Referentin zu den Themen Transfeindlichkeit, Transmisogynie, Homofeindlichkeit und Sexismus. Genau.
Danke dir. Heute, um dich so ein bisschen kennenzulernen oder so für die ZuhörerInnen dich ein bisschen vorzustellen, wollen wir ein Spiel oder eine Kennenlernrunde spielen. Das heißt vervollständigen. Also ich fange einen Satz an. Das Erste, was dir zu den Kopf kommt.
Was mir dazu in den Kopf kommt.
Ja, genau. Nur du bist gefragt heute.
Okay.
Genau. Ich fange einfach mal an. Mein absoluter Lieblingssong gerade ist?
Washing Machine Heart von Mitski.
Oh, aha. Wenn ich nur noch einen Snack in meinem Leben essen könnte, wäre das?
Moment. Tomatentofu.
Tomatentofu?
Am Stück.
Okay, so abbeißen oder so kleine Stücke schneiden.
Der ist so geil, ich würde auch einfach abbeißen.
Ich sehe dich vom Fernseher mit deinem Tomatentofu.
Die Stadt, mit der ich mich am meisten verbunden fühle, ist?
Boah, ja, Marburg.
Okay, ja.
Ich feiere gerade total.
Meine Güte. Ich feiere ein Buch.
Okay.
Ein Buch. Ich feiere gerade das Buch Die Rote Köchin von Anonym.
Okay, cool. Okay. mein liebstes Reiseziel ist?
Habe ich nicht.
Schwierige Sachen ausgewählt hier so.
Ich bin Referentin, ich fahre gerne überall hin.
Okay. Ich bin schon wieder. Meine Morgenroutine kommt niemals aus ohne.
So platt, ja, Kaffee.
Verständlich. Und als letztes, wenn mir langweilig ist, mache ich als erstes folgende App auf.
Twitter. Okay.
Storn. Okay. Du hast es überstanden. Das war's schon.
Jetzt kommen die einfachen Fragen. So.
Das war angenehmer, als ich gedacht hätte. Also, das ist eigentlich auch schön, um nochmal kurz über sich selbst ein bisschen zu reflektieren. So, ah ja, ach, das Bier doch, ja, okay.
Ja.
Okay, haben wir gerne gemacht. So. Genau, wir dachten uns, wir starten einfach mal irgendwie unheimlich banal so mit dem Thema von unserem Podcast. Felicia, was bedeutet lesbische Sichtbarkeit für dich?
Für mich bedeutet es die Repräsentanz, das Aufmerksammachen auf meine Lebensrealität, auf meine Existenz. Das ist unerlässlich für mich. Das geht nicht anders. Das ist nicht wegzudenken. Ja.
Wow, sehr prägnant und gut.
Ja. Ja, wir haben uns auch so ein bisschen so im Vorfeld natürlich auch gefragt, so, wer ist sichtbar, wenn man gerade so an lesbische Community und so denkt. Und uns ist dann so ein Beispiel irgendwie so ganz gut da sozusagen so zugeflogen, dass wir auch in deinem Buch gefunden haben. So zum Beispiel der Europride in Wien 2019, wo zum Beispiel TERFs ganz vorne mit dabei gelaufen sind und auch irgendwie mega viel mitorganisiert haben. Und ja, wir uns dann so ein bisschen fragen, wer kriegt eigentlich genug Sichtbarkeit in der Community und wer ist sehr sichtbar, wer bleibt unsichtbar? Und gerade dann so radikale Gruppen wie jetzt in dem Beispiel TERFs, Ja, genau. Also wie nimmst du das so wahr? Wie ist so dein Blick auf so Sichtbarkeiten innerhalb der Community?
Ich erlebe, dass super viel Gutes passiert und dass ich da eben auch mit meinem lesbischen Sein halt auch als Expertin dann irgendwo befragt werde. Da passiert unglaublich viel Gutes, aber gleichzeitig ist ja mein lesbisches Sein auch immer so permanent und ja, es wird permanent zu so etwas Debattierbarem gemacht. Also lesbisch sein generell, dass das als etwas Debattierbares immer betrachtet wird. Und dann aus meiner Perspektive, so als transgeschlechtlicher Frau, ist es halt noch mal krasser politisiert. Das ist ohne, das, insofern, dass ich unglaublich lange dahin auch noch mal gebraucht habe, dass ich erst ja öffentlich sagte, dass ich eine Frau bin, dann habe ich halt noch mal länger gebraucht, um öffentlich zu sagen, ja, ich bin auch noch lesbisch. Das ist insofern, das hat mich halt Überwindung gekostet und es wird halt insofern kritisiert. Zum einen wird es irgendwie erwartet, ja, ist ja Logo, ist ja klar, dass du ja auf Frauen stehen musst, ist ja Logo. Und gleichzeitig wird mir das Label halt wiederum abgesprochen, gesagt wird, ja, das geht ja nicht, weil du seist ja keine echte, keine richtige Frau. Und deswegen zeigt sie einfach, wie hart umkämpft dieses Label, lesbisch zu sein, lesbe zu sein, ist mitunter oder sehr häufig auch von Personen, die selber überhaupt nicht lesbisch sind. Nicht, dass das deren Position irgendwie verbessern würde oder deren Aussagekraft verbessern würde, wenn sie selbst lesbisch sind, aber es kommt eben sehr häufig von Menschen, die das halt überhaupt gar nicht sind. Und meinen dann, was reinreden zu können, weil sie cisgeschlechtliche Frauen sind, dass sie dann sagen, ja, geht ja nicht, ich bin ja die Frau und ich habe da ja Deutungshoheit drüber und sowas. Hart
Ja.
umkämpft immer nicht.
Ja, zeigt ja nochmal, wie krass so Sichtbarkeit irgendwie mit Outings zusammenhängt irgendwie und wie so,
Stimmt, ja.
ja, je größer irgendwie eine allgemeine Sichtbarkeit ist, desto leichter werden vielleicht so individuelle Outings und sowas. Also, ja, apropos Leute, die das irgendwie absprechen wollen, dass wir so zusammengehören als Cis- und Transmenschen irgendwie und so eine Community sein können. Du sprichst auch von Cis-Feminismus und was jetzt gerade schon gefallen ist, ist der Begriff TERFS. Es steht für Trans-Exclusionary Radical Feminist. Genau, und wie du gerade schon meintest, Jules, das ist eine Gruppe, die unheimlich laut damit ist und viel Sichtbarkeit damit einnimmt, dass sie uns trennen wollen als Cis- und Transfrauen und eben einen gewissen Cis-Feminismus verbreiten. Felicia, vielleicht kannst du nochmal erklären, was du in deinem Buch als Cis-Feminismus verstehst und wie du so irgendwie so die Zusammenhänge und Unterschied zwischen Cis-Feminismus, TERFs und auch irgendwie, ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, es gibt so eine Riesenüberschneidung zwischen TERFs und Lesben, also dass sehr viele TERFs lesbisch sind, so. Vielleicht kannst du da auch da was dazu sagen, wie du das wahrnimmst.
Da kommen jetzt sehr viele Sachen zusammen. Erstmal möchte ich noch zu Cis-Frauen und transgeschlechtlichen Frauen in der lesbischen Community möchte ich bitte noch unbedingt ergänzen. Es gibt auch noch Non-Binary-Lesben, das möchte ich unbedingt ergänzen und das durch meine Arbeit oder beziehungsweise bei Twitter halt eben auch einfach dadurch viel aufmerksamer drauf geworden bin, dass eben auch dass es diesen Personen halt auch nochmal massiv ja, erschwert wird, irgendwo sich als Teil von irgendeiner Community zu sehen. Besonders wenn dann auch noch Pronomen noch abweichen, in Anführungsstrichen, dass dann eben keine Sie-Pronomen benutzt werden, dass gerade die Non-Binary-Personen dabei nochmal viel stärker politisiert werden werden und nochmal viel stärker unsichtbar gemacht werden. Das wollte ich an der Stelle nur ergänzen. Ja, der Begriff Cis-Feminismus leitet sich halt vom Begriff cisgeschlechtlich ab. Also für die Leute, die das jetzt auch noch nicht kennen, sage ich das natürlich auch gerne. Das mache ich am Anfang von meinen Vorträgen ja auch immer. Also cisgeschlechtlich bedeutet erstmal nur Personen, die sich mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen spätestens bei der Geburt zugewiesen wurde. Dabei geht es nicht um Geburtsgeschlecht, körperliches Geschlecht, biologisches Geschlecht, wo ich da gerade so einen Würgen mit reinlegen muss. Es geht um die Zuweisung, die staatliche Zuweisung oder was denn zu einem staatlichen Geschlechtseintrag führt. Spätestens bei der Geburt. Und ich sage bewusst spätestens bei der Geburt, weil Geschlechtszuweisungen in der Regel durch Ultraschalluntersuchungen schon vor unserer Geburt stattfinden. Ne, da, für die Leute, denen es nicht bewusst ist, da wird unter Aufwendung des gesamten medizinisch-wissenschaftlichen Apparates wird zwischen die Beine eines Fötus geschaut und dann wird gesagt, ah, das ist ein Junge oder ah, das ist ein Mädchen oder ah, oh mein Gott, was machen wir jetzt? Genau. So, das wird zu dem Begriff, nach einem Schluck Wasser mehr.
Cliffhanger.
Wenn ich Vorträge halte, so habe ich immer das Bedürfnis, irgendwas mit meinen Händen zu tun, weil deshalb entweder arbeite ich viel mit meinen Händen, so ich rede, oder ich trinke halt immer zwischendurch ziemlich viel. Deswegen werde ich auch noch mehr Trinkpausen einlegen. So, aber jetzt um zum Thema wieder zurückzukommen. Dass dieser Begriff Cis-Feminismus ist daran halt angeglichen an cis-geschlechtlich. Dabei geht es gar nicht mal zwingend darum, dass es nur cis-geschlechtliche Menschen sein müssen, aber es ist ein sehr cis-normativer Blick, ein Blick und Perspektive in der Regel nur auf cis-geschlechtliche Frauen, in der non-binary Person, der transgeschlechtliche Person in der Regel ausgeklammert werden, in der Regel nicht vorsätzlich. In der Regel passiert das, weil es tatsächlich nicht im Bewusstsein verankert ist. Das ist erstmal noch nicht problematisch. Die Frage ist dann halt, die sich stellt, wie ist der Umgang, wenn darauf aufmerksam gemacht wird, wenn Aussagen kritisiert werden. Dann zeigt sich, wird es jetzt offen transfeindlich oder checken die Leute, oh Mist, ich habe es echt nicht auf dem Schirm gehabt, es tut mir leid. Das ist halt dann immer die Frage des Umgangs auch so generell mit Diskriminierung. Ja, wegen der Begriff Cis-Feminismus, weil es sich in der Regel sehr einseitig auf cis-geschlechtliche Frauen und noch viele, viele weitere Dinge, die Personen so ausmachen können. Das kann grundsätzlich Sexualität sein, das kann sein, das ist vorrangig auf nicht behinderte Personen, weiße Personen, ganz, ganz wichtig, in der Regel sich auf weiße, cisgeschlechtliche Frauen bezieht. Ja, genau, und darum geht es dabei. Daher der Begriff Cis-Feminismus. So, was hatten wir jetzt?
Wie du so die Zusammenhänge siehst zwischen irgendwie so einen Tendenzen und sowas wie TERFs oder auch, ja, einfach lesbisch sein.
Wenn sich von vielen Cis-Feministen eben mehr oder minder bewusst oder unbewusst gegen die Existenzen von Nicht-Cis-Personen so gestellt wird oder das immer so ausgeklammert wird, dann bietet das halt super Anknüpfungspunkte für offene Transfeindlichkeit. Für Leute, die sich dann in den Aussagen bestätigt fühlen können, wenn Geschlecht immer nur an körperlichen Dingen festgemacht wird, wenn Frau sein immer sehr, sehr eng definiert wird, wenn alles, was mit Menstruation, Schwangerschaft zu tun hat, immer als streng weiblich, weibliche Körperfunktion sonst bezeichnet wird. Das ist halt dann so eine Art, ja, ich nenne das halt, das ist so ein super Vehikel, in dem transfeindliche Feministen, offen transfeindliche Feministen halt super so reinpassen, einsteigen können, mitschwimmen können oder sonstiges. Genau, weil das darin, weil deren Positionen halt nicht sonderlich groß dran auffallen, wenn die halt davon sprechen, ja, Uterus ist weiblich, Menstruation ist weiblich und das betrifft Frauen, 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 Frauen. Und sonst, das heißt, die fallen darin nicht großartig auf, die können halt super, ja, da drinnen einfach aufgehen. Und das ist dann halt problematisch, wenn sich dann nun bestimmte Organisationen oder auch meinetwegen Cis-Personen mit einer gewissen Reichweite dann nicht klar positionieren und sagen, TERFs not welcome. Du hattest jetzt noch gefragt, dass viele, das häufig TERFs Lesben sein, ich kann das nicht bestätigen, das kann durchaus sein. Ich erlebe das halt auch noch, das ist ein Begriff, den habe ich jetzt schon echt etliche Jahre nicht mehr gehört, das war so in meinen Anfangszeiten von Twitter, so 2013, 14, und da habe ich häufig den Begriff politische Lesbe habe ich da heute so häufig gehört. Also tatsächlich heterosexuelle Frauen, die dieses Begriff politische Lesbe für sich verwendet haben, obwohl sie gar nicht so lesbisch waren, einfach um ihre Abgrenzung zu Männern irgendwie darzustellen. Daher wird das Wort, genau. Ja, da habe ich das häufig gesehen. Also tatsächlich sind da die Personen, von denen ich mitunter kritisiert werde, nicht ausschließlich. Kritisiert ist noch sehr verharmlos gesprochen, wenn die Person mit offener Frauenfeindlichkeit irgendwie angegangen werde. Es sind teilweise einfach überhaupt keine Lesben. Das ist, wie gesagt, das ist jetzt, wäre mir dann auch in dem Moment egal, ob sie lesbisch sind oder nicht, wenn sie halt Scheiße reden.
Sorry, ja,
das
klar,
voll. Wäre mir dann völlig wurscht, aber ja, es zeigt sich ja, dass es teilweise einfach gar keine Lesben sind, die dann da irgendwie versuchen, lesbisch sein zu definieren und andere Lesben irgendwie zu verteidigen, in Anführungsstrichen.
Ja. Ja, guter Punkt. Vielleicht fällt mir das auch nur immer besonders auf. Weil ich mir
man sieht es halt auch dann häufig irgendwie, dann weiß nicht so, auf queeren Demos oder so.
Genau, wir haben jetzt zum Beispiel über Europride in Wien geredet, wo Transfeindlichkeit viel vorhanden war. Einfach in London ist, glaube ich, im Jahr vorher was Ähnliches passiert, dass eine Veranstaltung aber eher, ich sag mal, gehijackt wurde so. Ohne dass transfeindliche Leute ungefähr unbedingt in der Planung waren, aber dann einfach auch am Anfang, wie sagt man, zu Beginn der Demonstration einfach mitgelaufen sind mit transfeindlichen Plakaten etc. So. Und auch, ich glaube, ja, ich meine, es kommt auch in deinem Buch vor, oder ich habe es auf deinem Instagram gesehen. Ein Beispiel aus Deutschland ist leider wie immer oder wie so oft Terre de Femme. Es ging um Konversionstherapien und dann haben zwei der Vorständinnen einen offenen Brief unterschrieben, in dem es darum ging, in diesem Verbot von Konversionstherapien, das wir endlich durchgesetzt haben, so, ob da nicht, ja, ne, Sexualität gerne drin lassen, aber Geschlechtsidentität sollte sozusagen, sollten wir nochmal drüber reden, ob das, können wir da nicht ein bisschen Konversionstherapien machen, so. Und genau, ich habe dann nochmal nachgeschaut und die sind natürlich dann zurückgerudert, als dann Kritik kam, dass das nicht geht, dass Geschlechtsidentität genauso wenig Teil von Konversionstherapien sein sollte. Aber selbst in diesem Antwortbrief, den Terre de Femme dann veröffentlicht hat, kam sowas wie, wenn Mädchen nicht mehr Mädchen sein wollen, sollte uns das alle alarmieren, so. Also ich finde das so spannend, wie das dann oft in so eine Richtung geht von so, ja, ja, ne, also es sind auch sehr viele Transfrauen Mitglied bei Terre de Femme, aber ist das nicht sehr auffällig, dass, ne, wenn hier, ja, müssen die Mädchen beschützen, die keine Mädchen mehr sein wollen, was natürlich Quatsch ist.
Ja, sie haben ja davon, sind davon ja zurückgerudert, weil sie wollten ja nicht so, ja, sie wollten ja nicht, dass sie so irgendwie mit Transfeindlichkeit in Verbindung gebracht wurden, weil Konversionstherapie, das klingt ja irgendwie auch so nach psychischer Gewalt und Manipulation, das will ja niemand. Deswegen haben sie dann in ihrem Positionspapier zu Transgender vom November 2020 haben sie auch nichts von Konversionstherapien drin stehen, sondern Prüfung und Beratung über Ursachen. Also, dass man halt diesen einen Moment, dass man halt prüft, dass man das nachgeforscht wird nach diesem einen Ereignis im Leben von Personen, was sie dann dazu veranlasst hat, jetzt transgeschlechtlich zu sein. Das sind so Rhetoriken, das sind klassisch homofeindliche Rhetoriken, klassisch lesbenfeindliche Rhetoriken, die dort jetzt auf Transgeschlechtlichkeit einfach so übertragen werden. Ja. Und wenn Leute da einfach die Verbindung nicht realisieren, weil sie denken, ja, aber dann hören Mädchen ja auf Mädchen zu sein, weil Patriarchat oder so. Aber es ist ja nicht nur so quasi, dass sie sehen, oh, da wollen sich Leute vor irgendwas schützen oder so, sondern es ist ja quasi schon so eine direkte, ein direkter Vorwurf, so, da wollen Leute versuchen, durch eine Transition den einfachen Weg aus dem Patriarchat herauszufinden oder so. Das ist halt kompletter Bullshit. Das ist nicht einfach so. Das sind schon wieder mehrere Ebenen. Ich gehe jetzt mal direkt auf medizinische Sachen ein. Wenn wir jetzt wirklich mal nur das Medizinische betrachten, dann dauert es für erwachsene Transpersonen, volljährige Transpersonen, üblicherweise mindestens 6 Monate, bis eine Hormonersatztherapie überhaupt beginnen kann. Das heißt, ich muss erstmal mindestens 6 Monate in einer sogenannten Begleittherapie, wir sind ja in einem Audio-Podcast, also hier, Anführungsstriche müsst ihr euch jetzt bei mir vorstellen, sogenannte Begleittherapie, bis ich da überhaupt erstmal eine Indikation für eine Hormonersatztherapie bekomme als erwachsene Person. Bei Jugendlichen findet das in der Regel nicht statt. Also auch operative Eingriffe finden in der Regel nicht statt, üblicherweise. Es kann bestimmte Ausnahmesituationen geben, das ist dann aber mit weiteren Gutachten wiederum verknüpft. Genau, das heißt, auch mit einem, jetzt komme ich schon wieder zur nächsten Ebene, sorry, das heißt, selbst wenn jetzt ein Selbstbestimmungsgesetz einfach so plötzlich da wäre, würden trotzdem nicht Minderjährige einfach so problemlos in die Apotheke gehen können und sich den Jahresvorrat Testosteron oder Östrogen holen können. Das funktioniert nicht. Das funktioniert für Erwachsene auch übrigens nicht. Das wird nicht passieren. Aber ja, bevor ich jetzt noch wieder weiter auf Rechtliche eingehe. Oh ja, genau. Das hat Telefon gemacht mit Prüfungen und Beratung über Ursachen. Und ja, genau, zu transgeschlechtlichen Frauen an sich hatten sie natürlich auch eine Position. Sie haben natürlich am Anfang auch gesagt, wir sprechen hier vom biologischen Geschlecht, also vom Sex. Und deswegen haben sie es auch immer eingeteilt in Frauen und Transfrauen. Mhm. Sie haben nicht von Cis-Frauen oder von Frauen allgemein gesprochen, sie haben von Frauen und Transfrauen gesprochen. Und Transfrauen natürlich immer schön zusammen, groß als ein Wort, ganz furchtbar. Und da haben sie ja drinnen geschrieben, dass das natürlich alles beachtet werden muss, aber dass es eben bestimmte Schutzräume gäbe und die müssen natürlich auch sagen, oder der Schutz, dass transgeschlechtliche Frauen halt keinen Zugang zu Schutzräumen haben sollen dürfen, respektive Frauenhäuser, dass sie dort keinen Zutritt haben sollten. Davon haben sie sich 2 Monate später, sie haben sich nicht distanziert, sie haben im eigenen Positionspapier 2 Monate später in einem Zeitungsartikel selber widersprochen und haben gesagt, nein, das stimmt ja gar nicht, wenn die korrekten Dokumente da sind, dann ist das ja kein Problem. Für die Leute, denen es halbwegs bewusst ist, was für ein Aufwand das ist, in Deutschland korrekte Dokumente zu bekommen als transgeschlechtliche Person, was für ein Kostenaufwand das vor allem ist, dem müsste klar werden, dass es nicht ein sonderlicher feministischer Punkt ist, darauf zu warten, dass Transpersonen erstmal die korrekten Dokumente bekommen, um dann irgendwo in einer Notsituation, wo sie akut Hilfe brauchen, dass sie dann noch erstmal warten müssen, bis das gerichtliche Verfahren oder irgendwelche Gutachten durch sind. Ja, dann ist alles in Ordnung, dann kannst du hier rein. Genau. Ja.
Das ist so lustig, wie du sagst, so diese so alte Argumente gegen Cis-Lesben und Cis-Schwule irgendwie so recycelt werden einfach und irgendwie merken es Leute gefühlt, ja, auch dieses so, also genau, sowas wie, oh Gott, die Kinder so, die werden hier sexualisiert und oh Gott, die können sich hier was auch immer für Tabletten holen, so ist ja genau dasselbe, wie wenn es so darum geht, dass es keine queere Sex Education
Ja,
geben sollte in
voll.
der Schule, so, was ist, oh, die Kinder. Ja, die Kinder sind queer und die Kinder sind trans, so, and they need it,
Ja.
so. Und genauso, ja, dieses alte Ding von die Schutzräume und oh Gott, die Toilette und so. Es war ja früher dann auch so die große Panik von dem schwulen Mann, der auf der Toilette irgendwie
Ja,
sonst was
ja.
macht, so, mit dem armen Hetero-Mann, so. Also, super alte Rhetorik irgendwie.
Das ist klassische Homofeindlichkeit Level up. So.
Ja, voll, voll. Ja, aber auch super gefährlich, ne? Also, gerade jetzt so bei Tate Family auch einfach so viel Reichweite auch haben. Und wenn man so daran denkt, ich muss mich damals, ich habe mich so darüber aufgeregt, dass es mit Männerwelten war und es so groß war und es auch einfach halt gar nicht, also ich habe das Gefühl, es gab gar nicht so einen Raum zu hinterfragen, was es eigentlich gerade für eine Organisation ist, die das macht, sondern es haben halt einfach alle so gefeiert und ich finde es dann auch so krass, dass einfach so wenig Leute auch nur darüber Bescheid wissen und zu so denken, dass Tate Family halt einfach so ein der feministische Verein wäre.
Ja, dachten ja hier Joko und Klaas anscheinend auch einfach, ne? Das ist, naja, ne, Vergewaltigung gegoogelt irgendwie. Der fand relativ weit oben, so voll geil, eine Frauenorganisation,
Das
so.
klingt nach irgendwas, was wäre mal. Ja, genau. Das macht es halt auch super schwierig, wenn ich öffentlich Artikel kritisiere oder selber einfach irgendwas schreibe, weil dann immer Leute kommen und sagen, ja, wie kannst du denn Terre de Femme überhaupt kritisieren? Was bildest du dir überhaupt ein? So, und selbst wenn da irgendwie ein bisschen Einsicht heißt, na ja, aber die machen ja sonst auch. Ja, ich kenne das. Ich
Genau.
kenne eine Regel von irgendwelchen Typen, wo es dann heißt, ja, privat sind sie ganz nett oder machen sonst auch gute Sachen. Ja, ich kann das gerne auch nochmal sagen. Ich glaube, dass es in bestimmten sonstigen Organisationen irgendwo vor Ort, dass es da durchweg coole Menschen gibt. Dazu kenne ich die Strukturen davon zu wenig. Das kann ich aber auch nicht immer alles mitdenken. Ich muss halt sehen, wenn eine Organisation quasi über ihren Vorstand ein Positionspapier veröffentlicht, was sich halt ganz, ganz ausdrücklich gegen meine Existenz stellt oder meine Existenz in der Öffentlichkeit irgendwo einschränken, politisieren oder sonstiges möchte, dann kann ich halt nicht sagen, ja, ich glaube, die machen bestimmt ansonsten auch voll die coolen Sachen, so,
Ja,
dann
voll.
gehöre ich einfach nicht dazu, dann werde ich bei denen nicht mitgedacht und bewusst ausgeschlossen, dann kann ich nicht einfach sagen, ja, aber ich glaube, die machen sonst coole Sachen. Funktioniert
Ja,
nicht.
absolut. Nee, so allgemein, also ich musste, also sowohl in deinem Buch, aber ich erinnere mich auch an eine Podcast-Folge von deinem Podcast mit Sibel Schick zusammen, unter anderen Umständen, wo ihr so über Kritik, die euch so entgegenschlägt, so ein bisschen erzählt. Und ich finde jetzt so, wenn man so allgemein drauf guckt, es wirkt einfach ganz häufig so, es würden einfach so Angelegenheiten und Rechte von Transpersonen einfach in der feministischen Bewegung einfach als Störfaktor so gesehen werden. So, es wäre einfach lästig ganz häufig.
Ist faktisch so. Es bricht halt. Entschuldigt
Nee,
bitte.
nee, ich wollte nur so ein bisschen, ob du davon erzählen willst, was du so für so Nachrichten und so bekommst, weil ja, du das eben in deinem Podcast so erzählt hast und so ein bisschen auseinandergenommen hattest und ich es einfach super spannend finde, so dass ganz häufig so, ah ja, ich bin ja eigentlich ein Ally, aber guck doch mal lieber auf die anderen, was die machen und so, weil die machen es ja viel schlimmer und also es ist so eine häufige, ja, so eine häufige Rhetorik, die ich mir so gut vorstellen kann, dass einfach so gerne ein Störfaktor aber ausgeblendet werden möchte und man sich einfach selbst weiterhin als woke Person in der feministischen Bewegung darstellen möchte.
Ja, so 2014, 15 rum, auch noch vorher mit Aufschrei, da gab es halt häufig diese Standard-Reply bei Twitter, du kritisierst jetzt hier irgendwas in Deutschland, schau doch mal lieber nach, insert irgendein rassifizierter Begriff, irgendwas mit Rassismus und schau doch mal lieber, wie es den Frauen dort geht. Und genau so dieser gleiche Mechanismus, den lebe ich auch hier, du kritisierst Terre de Femme, kümmere dich doch mal lieber um. Schau dir doch mal lieber das und das. Weißt du, das mache ich parallel auch noch. Ich hab Vollzeit hier. Das mache ich parallel auch noch. Das ist halt auch das gleiche Muster, was da einfach sich immer wieder zeigt. So, ja, wie kannst du nur kritisier doch mal lieber nur Männer. So, schön, das mache ich auch noch.
Aber so, das ist so einmal so dieses sich selbst aus der Verantwortung ziehen. Ich finde das so, also dann auch selber nicht einsehen zu wollen, dass man vielleicht blinde Flecken hat oder.
Klar, es verkompliziert auch den
Na
Feminismus,
klar,
natürlich.
voll. Das ist dann so spannend, wenn ich einfach nur bei Twitter was poste und Leute, denen ich nicht folge, die mir vielleicht nicht mal folgen, die dann sagen, ja, aber ich bin doch nicht so, wie kannst du nur? Dir ist schon klar, dass du, okay, ich sehe, du bist getroffen. Du weißt, dass jetzt eigentlich nichts passiert wäre, wenn du den Tweet einfach hättest stehen lassen, einfach lesen, drüber nachdenken oder meinetwegen auch sagen, Felicia, scheiße, ist auch cool, ist auch in Ordnung. Aber dadurch, dass du jetzt plötzlich Wut entbrannt mir drauf schreibst, weiß ich ja, dass du richtig hart getroffen bist in diesem Moment. Du bist nicht so, aber du bist ja anscheinend so hart getroffen, dass du mir dringend drunter schreiben musstest, dass du nicht so bist. Oder dass du auch noch gute Sachen tust oder dass ich lieber mal irgendwen anders kritisieren sollte. So. Das hätte niemand mitbekommen, wenn du einfach nicht drauf reagiert hättest. So. Aber jetzt, tut mir leid, dann sage ich Leuten in der Regel irgendwann so, du kannst den Tweet jetzt noch löschen, bevor es richtig peinlich wird, weil das lesen später auch mehr Leute unter meinen Tweets. Ne? Also ja. Löschen lieber, ist besser.
Sind die Leute dann so, oh, du hast recht, danke.
Ich lasse
so ist Twitter doch.
So ist Twitter. Oh, danke für den Hinweis. Ich lasse mir hier nicht den Mund verbieten, heißt es dann, ne? Meinungsfreiheit.
Oh Gott, die Meinungsfreiheit, ja. Also, dass deine, wir haben es vorhin gehört, dass deine erste App noch Twitter ist, ey. Respekt. So.
Ja,
wirklich.
Auf jeden Fall.
Ich bin nur noch auf TikTok die ganze Zeit, um so Eskapismus zu machen. So. Ja, das ist aber richtig nice. In den Kommentarspalten für uns alle, hey. We love to see it. Genau, vielleicht apropos so sich angegriffen fühlen von Hinweisen. Ich finde, also mir hat das so, wir haben letzten Monat über Princess Charming geredet und mir hat die politische Diskussion bei Princess Charming Präferenzen beim Dating hängt mir immer noch im Kopf so. Und ich habe dann beim Recherchieren habe ich super viele Artikel gefunden von Transmenschen, aber auch Cis-Menschen, wo es eben darum ging, so wie teilweise in der queeren Szene dann bei Events, sagen wir mal irgendwie eine queere Party oder so, wird dann extra dazu geschrieben von wegen so trans-inclusive, of course, trans-welcome. Aber dass das, wenn es dann dran geht, irgendwie, dass solche Partys zum Beispiel auch ein Raum sind zum Flirten und zum Sex haben und zum Daten, dass dann viele Trans-Menschen irgendwie merken, dass sie rejected werden, immer, immer und wieder so. Und dass dabei natürlich nicht darum geht, dass irgendwer Sex haben will mit irgendwem, wo sie nicht möchten. Ja, ich weiß nicht, hast du Gedanken dazu irgendwie, wie es aussieht mit diesem Konflikt von so Hinterfragen von Vorstellungen, so was ist heißes Dating und wer ist heiß auf einer Party?
Ich würde gerne nochmal an diese Szene aus Princess Charming würde ich tatsächlich gerade ganz gerne erinnern, weil das war unfassbar wichtig und unfassbar gut, aber es hat leider noch so ein letzter Spin gefehlt, der dann angesprochen wurde. Also es war schon, also es war unglaublich wichtig, dass sie diesen Raum überhaupt genutzt haben. Das hat mich auch super gut gefreut. Mhm. Aber so ein Problem, was daran immer wieder auftaucht, ist, was Gia und Vicky ja auch gesagt haben darin, ne? Von wegen, wenn du, ich mache jetzt detailliert hier, wenn du sagst, dass du keinen Sex mit Menschen mit Penis haben willst, dann bist du transfeindlich. So, und das trifft es nicht so ganz, auf was ich hinaus möchte. Oder das ist auch immer die grundsätzliche Annahme, die dann auftaucht. Es kann verschiedenste Gründe geben von sonstigen Gewalterfahrungen, sonstigen, oder also ich mag dieses Wort Präferenz einfach. Das ist so vereinnahmt von Cis-Personen, dass ich es so furchtbar finde, es zu verwenden. Oder sonstiges. Das heißt, es kann verschiedenste Gründe geben, warum das für dich definitiv nicht in Frage kommt. Und das ist völlig legitim. Was das Problem, oder was Cis-Personen immer denken, so, ja, ich will doch keinen Sex mit, so, ja, das ist auch völlig, das ist okay für mich. Dazu zwingt dich auch niemand, das erwartet auch niemand. Worum es dabei geht, was das Problematische ist, ist, dass von vornherein Trans-Personen ausgeschlossen werden davon oder überhaupt daran gedacht wird, dass man Trans-Personen daten könnte, dass man mit Trans-Personen Beziehungen haben könnte, dass man mit Trans-Personen Sex haben könnte, gleich jetzt von ihrem Geschlecht. Das ist das Problematische daran. Das ist nicht dasselbe und es gibt auch sehr viele Überschneidungen. Das ist von vornherein, das ist wie von vornherein zu sagen, ich werde auf keinen Fall Sex mit einer schwarzen Person haben wollen, weil so, das ist eine Parallele besteht dazu. Ich sage es bewusst, da gibt es Parallelen dazu. Das funktioniert so nicht. Das ist rassistisch und in diesem Fall ist es eben transfeindlich zu sagen, ich werde auf keinen Fall irgendwie mal eine Transperson daten. So, das ist halt, ne, das ist das Problem. Es geht nicht darum, von körperlichen Aspekten jetzt hier dabei direkt zu sprechen. Wir können das jetzt so detaillierter machen und sagen, wir haben viel darüber gelernt in ganz, ganz schlechten sogenannten Sexualkundeunterricht oder in sonstigen Rollenbildern, wie man mit was für einem Intimbausatz Sexualität erleben müsste oder praktizieren müsste. Und das trifft halt auch einfach überhaupt nicht zu. Erwartungshaltung, dass irgendwas irgendwo eingeführt, sonstiges gemacht werden müsse. Das ist halt faktisch einfach nicht wahr. Das ist nicht notwendig. Und also um das nochmal detaillierter zu gehen. Aber das Problem ist halt, dass das Personen denken, ja, du musst jetzt unbedingt mit dieser Person, mit diesem intimen Bauch, die da hinten, mit dieser einen musst du jetzt sofort, weil sonst wirst du als transfeindlich gebrandmarkt und gecancelt. Gecancelt wirst du auch noch. Oh, Todesgefahr, Canceling. Ja. Geht es überhaupt nicht. Darum ging es auch nie, verdammt. Das war niemals der Punkt. Es ging einfach immer nur darum, das von vornherein zu sagen, ich werde keine Transperson daten. Das war von Anfang an das Problem. Darum ging es dabei.
Ja, und dass Queers sich eben, oder Cis-Queers sich nicht davon freisprechen können, irgendwie, dass Sachen uns halt beigebracht wurden, so, die einfach nicht stimmen. Und also auch sowas in Anführungszeichen Instinktives, wie wen finde ich heiß und wen finde ich attraktiv, so, ist einfach geprägt davon. Und ja, das geht nicht von einem Tag auf den anderen, aber das kann man irgendwie sich ablernen so oder umdenken irgendwie. Ich habe sehr coole Artikel dazu gefunden, die packen wir euch auf jeden in die Beschreibung.
Ja, nee, ich fand es voll spannend, wie du es nochmal so ein bisschen aufgedröselt hast, weil ich glaube, ich bin da irgendwie nicht so richtig rausgekommen bei dem Prince Charming-Beispiel, dass mich das irgendwie so genervt hat, dass dann alle so geweint haben. Also, dass dann so alle so extrem angegriffen waren davon und dass dann alle halt dann so
richtig voll im Kopf gestoßen gefühlt teilweise.
Ja, voll. Ja. Und der Fokus war halt dann wieder auf denen, die sich halt voll im Kopf gestoßen gefühlt haben und halt dann nicht, in dem Fall zum Beispiel bei Jaya, die es halt eigentlich gerade erklären wollte und Jaya meinte dann auch so, ja, dass Jaya jetzt einfach gerade emotional geworden ist und dann hat sich Jaya auch noch entschuldigt. Dann war ich so, nee, das fühlt sich irgendwie gerade nicht richtig an.
Ja, aber es geht so, ich glaube, es geht vielen Leuten so an die Substanz irgendwie so, wen ich heiß finde, ist doch so das Persönlichste überhaupt so irgendwie.
Ja, nicht.
Was ja auch ist, aber auch nicht.
Aber auch das ist halt auch geprägt von so viel verinnerlichten Feindlichkeiten oder körperlichen Vorstellungen, Körpernormen. Das ist einfach sehr tief, sitzt das halt auch in uns allen. Und das sage ich auch jetzt an dieser Stelle, bevor ich es mal anders nochmal sage, auch Transpersonen sind davon nicht magisch ausgenommen. Auch wir haben das gelernt und erlernt und müssen das checken und verlernen können. Genau. Also, wenn sie nicht sagen, ja, ich bin halt so, nicht mal wir können uns davon einfach so ausnehmen, das funktioniert nicht.
Ja, du arbeitest ja super viel politisch und aktivistisch und uns interessiert auch so ein bisschen, was dich gerade so aktuell beschäftigt. Also, was sind gerade so Themen, die dich gerade viel umtreiben, mit denen du dich gerade viel beschäftigst?
Also, wenn mich jetzt aktuelle Politik, also jetzt, wenn ich, ich mich beschäftige noch vieles andere, aber wenn wir es jetzt hier drauf auf. Ja, natürlich die kommende Bundestagswahl. Ich muss ja dazu sagen, ich persönlich erwarte wie immer das Schlimmste. So oder so. Aber das tue ich jetzt eigentlich auch schon. Das mache ich jetzt. Ich habe es bei Twitter geschrieben. Ich mache diesen Zirkus jetzt seit 2005, mache ich das jetzt mit. Und ich bin auch relativ jung. Es gibt Leute, die machen das schon viel, viel länger mit. Und die erwarten auch nichts Positives mehr. Und sie werden trotzdem immer enttäuscht. So, also die SPD, sage ich jetzt mal, die verspricht weiterhin, dass sie das sogenannte Transsexuellengesetz reformieren wird, was auch immer sie damit genau meinen. Ja, natürlich was sie, also ich formuliere es gerne so, also das können sie natürlich auch nur, wenn sie endlich Regierungspartei werden. Dazu hatten sie ja bisher niemals die Möglichkeit. Sie waren ja jetzt die letzten, seit 1998 war die SPD ja kaum mal Regierungspartei. Das ist ja bekannt, das wissen ja auch alle. Ne? Die ist ja immer harte Opposition gewesen, war immer, sorry, ich kann dabei nicht ernst nehmen. Also wenn ich jetzt mal rein so auf meine direkten Belange so beziehe, da erwarte ich tatsächlich auch nichts. Da erwarte ich faktisch halt überhaupt nichts. Gar nichts. Und ich werde trotzdem enttäuscht werden. Das wird passieren. Das passiert dann dauernd. Also ja, natürlich die Bundestagswahl aus einer zynisch-ironischen Perspektive und halt so, ja, geht jetzt hier um Menschen, mal wieder hart um Menschenleben und ich bin noch eine massiv privilegierte Person immer noch, wenn ich das so betrachte. Da geht es um viel, viel mehr, um was dabei kommt. Also ja, das war jetzt natürlich sehr konkret, wenn ihr mich fragt, was mich gerade politisch thematisch.
Sehr verständlich, so ist es auch. Hat er schon extrem nah, die Wahl, ja.
Und kannst du was teasern, woran du gerade arbeitest? Was als nächstes kommt? Oder gibst du einfach vielleicht...
Die Leute immer, dass ich was von einem neuen Buch sage, aber es tut mir echt leid. Mir kann ich... nicht gegenwärtig, können nicht, noch nicht so dienen. Tatsächlich glaube ich, das ist notwendig. Ich muss wirklich sagen, es wäre notwendig. Aber dann denke ich manchmal so, die Leute, die mich kennen, halten mich für irgendwie berühmt oder keine Ahnung was. Aber wenn ich das jetzt mal gesellschaftlich betrachte, bin ich nicht bekannt. Ich bin komplett unbekannt. Und dann denke ich mir, Leute können doch erstmal meine anderen beiden Bücher lesen. Das stimmt, ja. aber ich glaube, es wäre tatsächlich notwendig, was ein neues Buch zu schreiben. So, das ist jetzt eine Ankündigung, damit ich mir das später anhören kann und sagen kann, ja, da habe ich es gesagt, jetzt muss ich das auch machen. Das musst du.
Jetzt zuerst bei uns gehört. Nein, no pressure. Ne?
Kein größeres Projekt gegenwärtig. Es bleibt bei Vorträgen. Mein Einladen, ein wundervoller Podcast wie diesen hier.
Sehr guter Podcast.
Und natürlich dein eigener Podcast.
Genau, den wollte ich ja echt gerade nennen, nicht unseren gerade.
Ich habe einen Podcast. Jetzt, das ist jetzt witzig, wenn dieser Podcast hier erscheint, dann sind wir ja quasi schon in der Zukunft. Das heißt, meine neue Podcast-Folge 9 ist dann bereits erschienen.
Okay.
Das heißt, es ist jetzt schwierig, davon zu sprechen, wenn ich jetzt sage, die erscheint heute Abend. Weil das hier ist ja dann quasi schon in der Zukunft. Das heißt, es ist vielleicht in der Vergangenheit.
Wenn ihr das hört, könnt ihr die neue Folge unter anderen Umständen schon hören.
Ja.
Apropos Empfehlungen, hast du aus der Popkultur Filme, Bücher, Comics, was auch immer, irgendwas, wo du sagst, so ey, super empowernd, habe ich geliebt, oder hey, das haben das Leute, die ich kenne, geliebt irgendwie, um sich als Allies weiter zu lesen oder zu gucken?
Das sind immer die härtesten Fragen.
Zum Schluss.
Echt so gut wie nie wirklich sinnvoll oder irgendwie gut beantworten.
Du kannst uns einfach sagen, was deine liebste Guilty Pleasure Binge-Sache gerade ist. So. Es muss gar nicht inhaltlich sein.
Oh, alright. Ich habe die Serie Big Mouth. Das gebe ich zu. Das ist ein Guilty Pleasure ist. Denn sie bringen es ist eine komplett überzeichnet, überzogene Animationsserie, das sich um das Thema Pubertät und Aufwachsen dreht, aber es werden ganz wichtige Themen wie Masturbation, Geschlechtsfindung, Geschlechtsrealisierung, Sexualität angesprochen. Mhm. Es wird darüber gesprochen, also generell über das Thema Menstruation wird gesprochen, auch die Problematik von Periodenshaming wird drin angesprochen, Depression auch schon bei Jugendlichen wird drin angesprochen. Man muss es halt wissen, das ist eine Serie, die ist ab 16, es ist am Anfang teilweise etwas verstörend. Mhm. Weil man nicht damit rechnet, was jetzt alles so kommt. Aber ja, tatsächlich, deshalb würde ich es eigentlich nicht mehr unbedingt als Guilty Pleasure bezeichnen, denn sie bringen sehr viele Thematiken drin, was Sexualität, Geschlecht, Rassismus, Depression, Periode und sonstiges ist, bringen sie ziemlich überspannt, keine Frage, aber bringen sie ziemlich gut daran in dieser Serie unter, ja.
Das hat mir immer wieder angezeigt auf Netflix, aber ich habe es noch nie wirklich angefangen.
Okay. Ja. Ich muss dazu sagen, ich habe es, glaube ich, letztes Jahr angefangen und habe nach 3 Folgen gesagt, das hältst du nicht aus. Und dann jetzt eine Songserie, weil ich sehe, da werden gewisse Themen angesprochen und habe ich es halt weiterverfolgt und ja, doch, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Schenk mir was, Netflix. Gib mir Geld, Netflix.
Super für mich.
Ja, cool. Vielen Dank für den Tipp.
Richtig nice. Möchtest du noch gerne irgendwas loswerden oder nochmal an irgendwas anknüpfen, über das wir gesprochen haben?
Möchte ich noch was loswerden oder was anknüpfen? Ja, bitte spendet Geld für die Luftbrücke. Vielen Dank.
Sehr gutes Schlusswort. Dem ist nichts hinzuzufügen.
Vielen Dank dir.
Vielen Dank für die Einladung.
Wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns natürlich auch gerne Erfahrungen und popkulturelle Tipps von euch zukommen lassen und natürlich wie immer auch Feedback, dann teilen wir das gerne auf Instagram.
Ihr findet uns da unter thelesbiangays.pod oder ihr schreibt uns eine E-Mail an thelesbiangays.podcast@gmail.com. Wir hören uns nächsten Monat. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an Felicia, the one and only, und bis bald.
Bis bald, macht's gut. Mhm.